ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Dadurch, dass ich in diesen Raum gegangen bin, als Außenstehende, ist halt in dieser Situation was ganz Neues passiert. Ich wusste nicht, dass dieses Kind nicht spricht und es konnte sprechen, weil ich einen anderen Raum aufmachen konnte.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute: Wie können wir voneinander lernen?
Ich freue mich, wieder hier zu sein und mit euch eine Runde Tee und eine Runde Gedanken auszutauschen. Ihr seid zurück zu Tee mit Warum und wir auch.
Wir sprechen heute über die Frage des Lernens und die zentrale Frage lautet: Wie können wir voneinander lernen?
Ich habe das Gefühl, wir lernen hier voneinander. Wir lernen übrigens auch von euch, ihr lieben HörerInnen. Ihr sendet uns hin und wieder mal E-Mails und Botschaften. Und da ist eine Menge drin und hin und wieder lesen wir die auch vor. Und das könnt ihr auch weiterhin tun an teemitwarum@ndr.de.
Wir sprechen heute mit Jörg Bernardi. Er ist Philosoph und Autor und haben heute auch wieder ein Zitat aus der Philosophiegeschichte dabei. Es ist die gegenwärtige Philosophiegeschichte. Was werden wir da hören, Denise?
Wir hören ein Zitat von Gayatri Chakravorty Spivak.
Wir haben ja schon ab und zu mal über die Schule und über die Bildung gesprochen. Ich glaube, ich hatte hier und da erwähnt, dass ich es mit der Schule nicht ganz so leicht hatte. Wie sind eigentlich da deine Erfahrungen, Denise?
Ich hatte es auch nicht so leicht mit der Schule. Witzigerweise hört man das von, ist nicht witzig, ne? Aber man hört das von vielen Menschen, dass Schule nicht unbedingt immer der Ort ist, der einen ja beflügelt hat. Also Lernen, Schule soll ja eigentlich beflügeln und man soll Lust haben am Lernen. Und weil meine Schulerfahrungen nicht so toll waren, habe ich mir tatsächlich auch eine Alternative gesucht für meine Kinder und versucht, dass denen ein anderer Zugang zur Bildung möglich war, was natürlich ein großes Privileg ist und es hat auch ganz gut funktioniert. Meine Kinder sind sehr gerne zur Schule gegangen.
Die waren, ich dachte schon, du hast sie selbst beschult zu Hause.
Das, finde ich, ist der absolute Albtraum. Ich habe tatsächlich früher immer gedacht, das sei eine gute Idee und es ist ein romantischer Gedanke. Aber spätestens nach dem Lockdown haben, glaube ich, viele Eltern bemerkt, dass zu Hause beschulen nicht das Allereinfachste ist. Also ich glaube, es ist schon gut, wenn man eine Vielfalt an Menschen hat, von denen man lernen kann. Und ich glaube, Schule ist auch nicht nur ein Ort, an dem SchülerInnen von ihren LehrerInnen lernen, sondern auch voneinander lernen. Und deshalb war es mir zum Beispiel wichtig, dass meine Kinder von Anfang an in einer Schule sind, in der altersübergreifend gelehrt wird. Also da sind halt Jüngere mit Kleineren zusammen. Und ich glaube, dass diese Hierarchien aufzubrechen, also dass man immer nur von Erwachsenen lernen kann, zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und ja.
Und hat das geholfen? War das gut?
Also ich glaube, dass das gut war, also weil natürlich die Älteren anders gefordert sind, wenn Jüngere dabei sind, aber das merken wir ja auch. Also ich lerne auch von meinen Kindern, die weniger Zeit auf der Erde verbracht haben als ich. Und manchmal hat man so Begegnungen mit so ganz kleinen Menschen, die dann Sachen sagen, die sehr erhellend sind. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Aspekt von Schule, der so ein bisschen fehlt, dass man so in heterogenen Gruppen lernt und die nicht gut durchmischt sind. Und das gilt natürlich, und das war, finde ich, an der Schule meiner Kinder auch ein Problem. Das gilt natürlich auch für Klasse. Also weil es gibt, es ist die Glocksschule in Hannover und die, das ist eine tolle Schule, aber die ist nicht so gut durchmischt. Also ich habe, glaube ich, auch ganz viel an meiner Schule gelernt. Ich war mitten in Linden in der Schule, bevor ich mein Abitur gemacht
Linden
habe.
Linden ist so ein Stadtteil in Hannover?
Linden ist ein Stadtteil in Hannover, der als ich noch jung war, sehr, sehr bunt war und das reguliert sich aber auch gerade durch Gentrifizierung und so. Und dass es da noch nicht so reguliert war, das hat mir, glaube ich, ganz gut getan. Ich habe nämlich verschiedene Lebensrealitäten kennengelernt und, glaube ich, auch da eine Menge gelernt. Also für mich war Schule immer spannend, wenn es so die sozialen Aspekte, wenn die Raum hatten.
Ja, für mich war Schule kein Ort des Lernens und auch nicht des freudigen Lernens. Ich habe das tatsächlich dann erst, ich habe dann irgendwann die Schule abgebrochen und dann die Schule nachgeholt. Aber zwischendrin gab es so einen, ja fast schon so Schlüsselmoment. Ich habe so ein anderes Verhältnis zum Lernen bekommen. Und wer da eine gewisse Rolle mitgespielt hat, ist Bertolt Brecht, der sich auch mit dem Lernen und so auseinandergesetzt hat. Es gibt von ihm so ein ganz kurzes Gedicht, das ist das Lob des Lernens.
Magst du das mal vortragen?
Nee, komplett nicht, aber ich habe so ein kleines Element. Aber es ist komplett, wobei es ist gar nicht so lang, aber...
wir hören dir gerne zu.
Nee, ich möchte es nicht komplett vortragen. Okay. Ja, aber er sagt ja so sinngemäß, dass die Aufgabe der Ausgebeuteten und Unterdrückten ist, eben auch zu lernen. Also nicht länger die toten Maschinen zu sein, zu der sie der Kapitalismus gemacht hat, sondern selbstständig zu werden, selbstständig zu handeln, also selbst zu denken und dann auch selbst lenken zu können. Also er hat dann, es ist also schon eine imperative Aufforderung hier, du musst jetzt auch lernen.
Und bei dir hat das funktioniert?
Ja, es hat geholfen, also gerade in der letzten Strophe betont er aber auch nochmal so ein anderes Verständnis, finde ich, vom Lernen, wo es jetzt nicht nur darum geht, sich Wissen anzueignen, sondern eben auch das Wissen, um die Welt zu hinterfragen und zu verstehen, wie die Welt so werden konnte, wie sie ist. Also da gibt es einen kleinen Teil, ich lese dir mal kurz vor. Scheu dich nicht zu fragen, Genosse. Lass dir nichts einreden, sieh selber nach. Was du nicht selber weißt, weißt du nicht. Prüfe die Rechnung, du musst die bezahlen. Und das waren so, da dachte ich, könnte auch ein Zweck des Lernens sein.
Wie gut, dass das bei dir so eine Wirkung hatte, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man in so einer Situation ist, in einer Situation derer, die diese Zugänge nicht so haben, dann spielen da ja so viele Komponenten eine Rolle. Also du bist vielleicht, hast vielleicht gar nicht den Raum, die Zeit, die Kapazitäten, dich da hinzubegeben. Und also das ist ja auch eine große Selbstverantwortung, zu der man irgendwie gelangen muss. Und das ist schön, dass es so inspirierend war.
Ja, aber auf die man auch stoßen muss. In dem Fall ist tatsächlich der Umweg Schule, dann spielt dann doch wieder eine Rolle. Also ich hatte zwar schlechte Erfahrungen mit vielen Lehrerinnen und Lehrern und sowas gemacht, aber es gab da auch ein, zwei dabei, die wirklich ganz gut waren. Also zum Beispiel hatte ich keinen Religionsunterricht, weil ich bin nicht getauft und in Süddeutschland waren irgendwie alle im katholischen oder evangelischen Religionsunterricht, außer vor allem die Ostdeutschen.
Außer einer.
Außer drei Ostdeutsche. Es war damals in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre vor allem ein Gymnasium in der süddeutschen Kleinstadt, in der obwohl es einen hohen Migrationsanteil in der Stadt gab, waren irgendwie auf dem Gymnasium alle weiß. Also deswegen waren die, die dann nicht beim katholischen oder evangelischen Religionsunterricht teilgenommen haben, meistens die gingen aus Ostdeutschland oder Zeuge Jehova. Wir waren vier Leute, drei Ossis, ein Zeuge Jehova. Und wir haben dann irgendwann Ethikunterricht bekommen. Und da hatten wir dann einen eher humanistisch geprägten Lehrer, der uns dann als erstes Brecht gezeigt hat. Nee, Tucholsky hat als erstes gezeigt und als zweites dann Brecht, die Fragen eines lesenden Arbeiters, die ich auch doch sehr prägend dann fand. Und darüber kam ich dann tatsächlich später, habe ich mich wieder erinnert, Brecht war doch was. War doch irgendwie gut. Und dann kam ich aufs Lob des Lernens.
Aber ist das nicht interessant, dass es tatsächlich so einzelne Personen gibt, und das können, glaube ich, auch viele berichten, die in der Schulzeit so eine prägende Funktion haben, weil sie irgendwie in einem im richtigen Moment etwas gesagt haben, was man verstanden hat oder was einen neugierig gemacht hat, oder auch, weil sie einen gesehen haben als Person, also tatsächlich gesehen und gehört haben mit den eigenen Bedürfnissen und so.
Ja, sicher gut. Trotzdem würde ich denken, das ist dass es in der Institution Schule doch enge Grenzen gibt. Also kann dann so ein Lehrer oder so eine Lehrerin dann mal einen Impuls geben, an den man sich dann vielleicht mal erinnert. Aber in der Schule, vielleicht habe ich auch immer noch eine relativ radikale Kritik da an Schule, geht es, glaube ich, in erster Linie nicht um eine Vermittlung des Lernens, sondern um eine Vermittlung von einem gewissen Stand von Bildung und zu einer Sortierung der Gesellschaft in diejenigen, die eben dann in der Gaußschen Verteilungskurve die guten Noten und die schlechten Noten haben. Also es geht ja dann um eine individuelle Leistungserbringung in einem Test und nicht durch das gemeinsame Kollektive eigentlich. Also auch wenn es jetzt vielleicht mehr Gruppenarbeit gibt und mehr irgendwelche auch kollektiven Leistungserbringungen zu formen. Aber dennoch ist es doch am Ende der Zweck der Schule, auch in diesem System, die Hierarchisierung der Menschen.
Genau, was auch spätestens dann bei den Abschlüssen sich ganz, ganz deutlich sichtbar wird. Und eigentlich kann es ja auch nicht die Aufgabe einer Lehrkraft sein, das Lernen quasi spannend zu machen oder etwas anzustoßen in Person, sondern es müsste eigentlich das ganze System sein, was das trägt.
Was sagt die Philosophie?
Und wir sprechen heute mit Jörg Bernardi. Er hat in Köln, Paris und Düsseldorf Philosophie und Literaturwissenschaften studiert und anschließend in Philosophie promoviert. Er hat auch an der Hochschule für Gestaltung gearbeitet, da unter anderem mit Peter Sloterdijk. Er arbeitet als Journalist, als Buchautor, auch Buchautor populärer Sachbücher, bei denen es vor allem auch darum geht, Philosophie für Laien zugänglich zu machen. Er hat diverse Sachbücher veröffentlicht. Ich nenne mal drei: Philosophische Gedankensprünge, 2020 erschienen, Der kleine Alltagsstoiker, 2021 erschienen und 2018 bereits Mann, Frau, Mensch, was macht mich aus? Hallo Jörg.
Ja, hallo, schön und vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf.
Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, dass es dir so ein großes Anliegen ist, Philosophie auch zu vermitteln. Sebastian hat es gerade gesagt, deine Literatur richtet sich an Laien. Sie richtet sich aber auch an Kinder. Deine Arbeit richtet sich an Kinder. Warum hast du dir dieses Feld auf diese Art und Weise ausgesucht?
Ja, also erstmal stolper ich natürlich gleich über das Wort, das glaube ich auch irgendwo bei mir im Buch drinsteht, vom Alltagsstoiker Laie. Ich glaube, das würde ich heute so gar nicht mehr sagen. Ist vielleicht ein schöner Einstieg auch für das Gespräch hier. Philosophieren heißt ja auch dazulernen und Dinge korrigieren oder verändern im Laufe der Zeit. Und ich philosophiere am liebsten mit Menschen. Und mit Laien wollten wir wahrscheinlich damals einfach nur ausdrücken, dass man keine Vorkenntnisse braucht. Dass man also jetzt nicht schon die Geschichte der Philosophie gelesen haben muss oder dass man sich schon in irgendeiner Weise in einem Studium damit beschäftigt haben muss. Und das ist vielleicht auch schon ein guter Hinweis, wie ich eigentlich an Philosophie und an das Philosophieren gehe, weil für mich gehört das zusammen. Es ist für mich eine Praxis. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass je einfacher ich für mich eine Sprache finde oder je einfacher ich mich ausdrücke, desto besser verstehe auch ich, was ich da eigentlich sage und denke. Und desto hilfreicher ist es auch für andere. Und deswegen habe ich irgendwann mit einem Verlag die Idee gehabt, lasst uns doch mal ein Buch für Jugendliche schreiben. Und zwar, dass wir wirklich all die Dinge, die so akademisch, ne, selbstverständlich sind, welche Fragen es in der Philosophie gibt und die Antworten darauf und die Gedanken, die es dazu gibt, dass wir die nochmal in Einfachheit, also mit etwas einfacheren Gedanken ausdrücken und gucken, was bleibt da eigentlich noch übrig, wenn man das ganze Komplizierte weglässt. So, und das ist eigentlich auch heute mein Ansatz, wie ich philosophiere, und das ist eigentlich egal, ob da Kinder vor mir sind oder ob ich mit Jugendlichen rede oder mit Erwachsenen. Ich versuche immer irgendwie genau dann mit der Person zu sprechen, die da gerade vor mir ist.
Es gibt ja diesen seltsamen Satz, warum etwas einfach, wenn es auch umständlich geht. Du drehst es um und versuchst das Umständliche einfach zu formulieren. Erstmal aus diesem Impuls heraus, Philosophie zu vermitteln. Aber was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass du gerade selbst gesagt hast, dass das für dich auch den Zugang aufmacht. Lernst du also darüber zu lehren?
Unbedingt. Also ich lerne eigentlich täglich von den, sage ich jetzt mal, Schülerinnen oder Schülern und von den Kindern, von den Erwachsenen, mit denen ich philosophiere. Ich lerne aber auch von anderen Philosophen und Philosophinnen und Kollegen. Und das stimmt. Ich drehe das insofern um, aber bei mir geht es nicht darum, etwas zu vereinfachen. Ja, das ist nicht mein erstes Ziel, sondern es geht wirklich darum, es in Einfachheit auszudrücken. Und da lerne ich zum Beispiel auch von dem André Comte-Sponville. Das ist ein französischer Philosoph, auch ein sehr, sehr populärer Philosoph, der sehr viel gelesen wird, aber wirklich tolle Bücher geschrieben hat, unter anderem ein Buch zum unzeitgemäßen Leben über Werte und Tugenden. Und dieser Philosoph behauptet eben auch, die Philosophie sei dafür da, das Leben leichter zu machen. Und als ich das zum ersten Mal für mich so gelesen habe, war für mich klar, ja, das stimmt. Philosophie ist nicht dafür da, unser Leben oder die Gedanken, die wir haben, komplizierter zu machen, sondern eben leichter zu machen. Und da mag ich auch sehr meinen Ludwig Wittgenstein, der ja auch gesagt hat, wenn man nicht etwas klar ausdrücken kann oder sagen kann, dann sollte man es besser gar nicht sagen oder erst nochmal drüber nachdenken. Insofern so ein bisschen Klarheit und Leichtigkeit helfen mir, aber eben auch, wenn ich mit anderen philosophiere. Das heißt, ich lerne auch natürlich von den Kindern ganz viel, weil die ja auf eine ganz bestimmte Art auch ihre Gedanken ausdrücken. Und das hilft mir wiederum, auch meine Gedanken besser zu verstehen und vor allen Dingen besser zu vermitteln.
Was lernst du konkret im Austausch mit den Kindern und Jugendlichen? Also hast du da vielleicht ein Beispiel aus vergangenen Seminaren oder Workshops, die du gegeben hast?
Ja, also erstmal lerne ich ganz viel, was so ganz bestimmte Selbstverständlichkeiten angeht. Also Fragen, von denen wir sagen, ja, das ist ja völlig normal, die stellt man sich halt, wie, wer bin ich oder was will ich, was kann ich, was soll ich tun? Das ist bei Kindern gar nicht immer der Fall. Und das finde ich für mich persönlich eine heilsame und produktive Irritation, wenn etwas, was für uns Erwachsene völlig selbstverständlich ist, ja, die Frage, wer bin ich? Natürlich hat man sich die schon gestellt, aber dann gibt es eben auch Kinder, die sagen, nö, habe ich mir noch nie gestellt, die Frage. Und dann genau diese Bewusstseine sozusagen abzuholen mit dem Wissen, die haben sich diese Frage noch nie gestellt oder die haben den und den Gedanken noch nie gehört. Die kennen das gar nicht. Das ist für mich persönlich die größte Herausforderung. Und da kommt für mich auch der Punkt des Nichtwissens in das Philosophieren rein. Ne? Sokrates hat ja gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß oder ich weiß, dass ich nicht weiß. Und das ist immer auch so ein bisschen mein Experiment, gerade mit jüngeren Menschen, aber manchmal auch mit Menschen, die mit Philosophie noch gar nichts gemacht haben oder mit der Selbsterkenntnis noch wenig Erfahrung haben, dass ich dann so tue, als ob ich es auch noch nicht wüsste. Und das habe ich von Kindern gelernt.
Aber du weißt es ja.
Ich weiß es ja, genau. Aber ich kann mich ja auch für einen Moment lang sozusagen selbst täuschen und so tun, als wüsste ich es nicht. Das ist zumindest für mich ein persönlicher Trick, den ich beim Philosophieren mit Kindern für mich gelernt habe und der mir hilft, genau dann auf die Kinder einzugehen. Und nicht schon sozusagen mit der Haltung, ich weiß es ja sowieso oder eigentlich müsstest du es ja auch wissen, das kann ich damit komplett ausblenden. Das hilft mir natürlich, so wirklich ins Philosophieren zu kommen.
Wir haben in einer der vorherigen Folgen über die Kritik der reinen Vernunft gesprochen und das eigene Wissen ausblenden quasi. Ist es überhaupt möglich?
Ja, es ist sicherlich so eine Art kleine Selbstlüge oder Selbsttäuschung, aber wenn ich da mit Nietzsche komme, der meinte ja eben auch, dass eigentlich ein Leben ganz ohne Lügen gar nicht möglich ist. Manche verbessern sogar oder verschönern unser Leben und ich denke, das gehört dazu, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen wollen. Weil wenn wir ganz objektiv oder rational schauen, so eine hundertprozentige Augenhöhe ist gar nicht möglich. Das sagt man ja auch immer in der Liebe. Ich habe sehr lange Zeit auch für die School of Life Beziehungsworkshops und Beziehungsseminare gegeben, sowohl mit Einzelpersonen, also mit Singles oder auch mit Paaren zusammen. Und da habe ich gelernt, dass diese Augenhöhe natürlich von allen gewünscht wird, eine große Sehnsucht ist, aber dass sie de facto gar nicht möglich ist. Und trotzdem müssen wir ja irgendwie dahin kommen, dass wir uns begegnen, so dass sich beide oder mehrere Menschen, die gerade miteinander reden, wertgeschätzt fühlen. Und deswegen ist das für mich ein Trick. Das ist natürlich nur einer oder eine Strategie, wie ich versuche, genau diese Wertschätzung und diese Empathie herzustellen, dass ich eben versuche auch mal etwas zu vergessen, vielleicht ist das noch das bessere Wort, es gibt ja auch eine Kunst des Vergessens, etwas zu vergessen, was für mich so selbstverständlich ist. Darüber wachse ich aber wiederum über mich hinaus. Insofern würde ich sagen, ja, das Ausblenden von Wissen ist sogar notwendig, im Sinne von kurzzeitig mal vergessen, tun wir ja auch so schon mal, um überhaupt wieder etwas Neues zu lernen.
Genau, oder das Ausblenden ist es vielleicht kurzzeitig, ne? Also
ja.
Etwas anderes fokussieren. Du sprichst gerade von der Augenhöhe, die in der Realität so nicht gegeben ist. Aber würdest du sagen, dass die Augenhöhe also normativ ist, ein Ziel ist, auch in einem philosophischen Austausch, auch beispielsweise mit Kindern? Also du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du den Begriff des Laiens eigentlich nicht mehr verwendest oder gerne nicht mehr verwenden würdest. Das deutet für mich ja darauf hin, dass die Augenhöhe für dich schon das Ziel ist, oder?
Ja, unbedingt Augenhöhe. Und darüber hinaus aber noch mehr mag ich den Begriff der Begegnung. Ich finde, die Begegnung, und das merke ich auch in meinen Online-Workshops, die ist auch digital möglich. Und das ist einfach eine Stimmung, die man gemeinsam aufbaut. Und man merkt, dass etwas passiert, sowohl bei sich als auch beim anderen. Da entsteht ein Resonanzverhältnis, eine Beziehung. Und um die geht es mir eigentlich. Ich finde, das trifft es noch besser als die reine Augenhöhe, weil die sozusagen was ganz für mich so, das ist so ein Punkt, den berührt man hier und da immer mal wieder, aber es ist keine Konstante. Es ist eher die Begegnung und die Beziehung, in der wir dann uns treffen.
Ich würde nochmal zurückgehen zu dieser Selbstverständlichkeit, die du vorhin beschrieben hast, dass du ganz selbstverständlich darüber nachdenkst, woher komme ich, wer bin ich und Kinder das vielleicht nicht machen. Gibt es denn Begegnungen, wo du eine Selbstverständlichkeit erfahren hast oder gesehen hast, die dich überrascht oder vielleicht sogar erschüttert hat, bei Menschen, mit denen du in deinen Begegnungen dich philosophisch ausgetauscht hast?
Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich ein paar Beispiele. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Freundschaft geht, dann sind sich eigentlich immer fast alle einig, jetzt Jugendliche, ja, das ist ja das Wichtigste überhaupt, Familie, Freundschaft steht über allem. Und dann stelle ich manchmal die Frage, wie wäre das denn, wenn jetzt dein bester Freund sagt, er ist schwul oder trans oder deine beste Freundin, ja? Und dann kommt gerade von Jungs manchmal dann ganz klar, nee, also das würde ich da nicht machen. Und da frage ich dann immer, aha, also hat der Wert der Freundschaft, der für dich oben eben ganz oben stand, hat er also auch Grenzen? Genau, oder ein anderes Beispiel habe ich auch mit Kindern erlebt. Da ging es in einer Szene, in einem Bilderbuch darum, dass sich zwei Frauen geküsst haben und eben auch zwei Männer. Da haben sich ganz viele Menschen geküsst auf der Seite in dem Buch. Und da haben eben auch ein paar Kinder I geschrien. Und dann habe ich gefragt, was ist denn los? Habe mit ihnen auch gelacht. Einige fanden es ja auch witzig. Was ist denn los? Ja, das wollen sie gar nicht sehen. Und das wäre für sie eine Grenzüberschreitung. Und das würden sie auch verbieten, wenn sie könnten. Und das war natürlich für mich als Philosoph gefundenes Fressen, da weiter zu fragen, ihr würdet das verbieten? Aha, also wenn ihr hier Staatschefs wärt, würdet ihr das verbieten? Würdet ihr die dann auch bestrafen? So hatten sie nämlich erst den Anschein gemacht, dass sie die auch bestrafen würden. Und dann irgendwann, nach ein paar Minuten, kam dann raus, nee, sie würden es nur nicht gern persönlich sehen wollen, aber bestrafen würden sie es auch nicht.
Aber es ging nicht ums Küssen im Allgemeinen, weil Kinder ja manchmal so Sexualität nicht so toll finden, sich anzugucken, vor allem wenn andere dabei sind, sondern es ging um diese gleichgeschlechtliche Liebe.
Genau.
Mit welchen Gruppen arbeitest du denn?
Ja, ich arbeite tatsächlich mit Grundschulkindern. Das mache ich jetzt seit 6 Jahren, unter anderem auch mit ganz vielen Literaturhäusern in Deutschland. Hier in Hamburg haben wir das Projekt Gedankenflieger. Und seit ähnlich langer Zeit schreibe ich eben Jugendsachbücher. Und da arbeite ich wirklich auch deutschlandweit mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Klassen, also wirklich von Klasse 5 bis 12. Auch alle Schulformen, habe ich einfach sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und ansonsten habe ich natürlich noch meine Erwachsenenbücher, unter anderem auch zur stoischen Philosophie. Und da sind natürlich die Fragen, wer bin ich, was will ich, was kann ich, was soll ich tun? Diese Werte, ja, über die wir sprechen und die ja auch sehr viel mit Emotionen zu tun haben, mit Regeln, mit dem, wie wir handeln und was wir tun, mit unseren Lebenszielen, sind diese Fragen natürlich viel selbstverständlicher und da kann man dann, sage ich mal, auch viel zielgerichteter arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es ja gerade bei Jugendlichen spannend, darüber zu reden, wenn sozusagen die Menschen noch gar nicht so richtig fertig sind, für sich gesehen, ja, dann ist es natürlich umso spannender, da über etwas so Wesentliches wie Werte zu sprechen.
Wir haben auch eingangs ein wenig kritisch über die Schule und über das Bildungssystem gesprochen. Wenn wir mal zurückgehen in den 70er Jahren, als die Kritik auch an Schulsystemen und so weiter ein bisschen vielleicht noch stärker formuliert war, als das vielleicht in den letzten Jahren der Fall war, dann bin ich nochmal gestoßen auf die Unterscheidung von Bildung und Lernen. Also könnte auch sagen, dass es ein Unterschied damals stärker konturiert wurde zwischen dem Aneignen von Wissen, so also Wissensvermittlung in der Schule hier, das ist das Wissen, das müsst ihr wissen, und dem Lernen, das, was du jetzt auch gerade eher so beschrieben hast, also dieses selbstständige Lernen und auch etwas wirklich ja verinnerlichen und auch aufgrund von Erfahrungen und auch von Wertschätzung wirklich etwas, so etwas wie Werte entwickeln zu können. Würdest du auch sagen, dass diese Unterscheidung, die damals in den 70ern beispielsweise von Ivan Illich formuliert wurde, dass die auch heute noch wichtig ist?
Ja, unbedingt. Also das ist ja sozusagen ein humanistisches Ideal oder auch ein altes philosophisches Ideal. Also wenn wir uns die philosophische Ausbildung anschauen, die Platon vor Augen hatte, da gehörte ja nicht nur das Denken zu, sondern auch die Mathematik und die Bewegung, also wirklich sportliche Betätigung und Musik. Also das war ja ein sehr ganzheitliches Denken und eine ganzheitliche Bildung, die er da unter philosophischer Bildung verstanden hat. Und über die humanistischen Ideale ist das ja eigentlich zum Glück bis heute auch weiter tradiert worden. Und ich denke, dass es beides geben muss. Und ich tue mir natürlich etwas schwer, jetzt sozusagen alle Schulen oder das ganze Bildungssystem zu kritisieren, weil ich einfach einen riesen Respekt habe von den Lehrenden, was die teilweise dort leisten und für einen Job machen. mit all den Unterschieden und mit all der Disziplin, für die sie ja auch sorgen müssen. Deswegen sage ich, ich bin privilegiert, weil ich ja nicht jeden Tag mit den Klassen zusammenarbeiten muss und sozusagen ein Ziel erreichen muss in dem Sinne. Ich habe in der philosophischen Bildung ja den Luxus, dass ich sagen kann, das Ziel, das entwickeln wir selber in diesem Workshop oder in diesen 4 Stunden, die wir heute hier zusammen philosophieren. Das ist natürlich im Bildungssystem so nicht möglich, aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn es dafür mehr Raum gäbe und diese Unterscheidung zwischen Bildung und Lernen, also auch vielleicht kompetenzorientiertes Lernen, die ist, denke ich, schon relevanter denn je, wobei ich eben auch in den letzten Jahren, auch gerade nochmal seit Corona, merke, dass einfach die Aufmerksamkeitsspanne tatsächlich etwas schwieriger geworden ist und das aber auch das Sozialverhalten, das halte ich noch für etwas bedenklicher, dass die Beobachtung, die ich mache, dass das Sozialverhalten einfach etwas abgenommen hat, um es mal elegant auszudrücken, und dass das teilweise Zustände sind, bei denen nicht mal mehr kompetenzorientiertes Lernen möglich ist. Und vielleicht muss man da sagen, genau deswegen oder genau da wäre vielleicht Bildung umso wichtiger.
Ich würde gerne abschließend nochmal darauf zurückkommen, dass du ja versuchst, auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen oder auch mit den Jugendlichen. Welche Rolle spielt da bei dir die Empathie?
Ja, es wird ja viel auch über die dunklen Seiten der Empathie gesprochen und die sind auch wichtig, dass man die nicht übersieht. Für mich ist da auch jetzt in den letzten Jahren ein Werk immer wieder ein Schlüssel, auch zu mehr Empathie, und das sind die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel. Und da ist eben ein Zitat, das geht mir immer wieder zu Herzen und das versuche ich auch umzusetzen. Das ist, dass wir eben nicht nur auf das achten sollen, was andere sagen, also auf die Worte, sondern versetze dich so weit und so gut wie möglich in die Seele des anderen, schreibt Marc Aurel dort. Also ein wunderbares Buch, das ich immer wieder lese und das auch für die Werte und dafür, dass wir eine Art Liebe zum Schicksal, ja, Amor Fati praktizieren sollen. Und das bedeutet ja nicht, dass es dieses Schicksal irgendwo in den Sternen da draußen gibt, sondern das ist in uns. Das sind unsere Werte, nach denen wir leben wollen. Und da gehört die Empathie für mich definitiv dazu und leitet mich auch in dem, wie ich philosophiere.
Nicht nur auf die Worte hören, sondern genau hinschauen, genau hinfühlen. Schön, dass du das machst, Jörg Bernardi. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank, Jörg.
Ich danke euch.
Ja, interessant, oder? Mit Kindern und Jugendlichen große philosophische Fragen zu besprechen und dabei noch das Ziel zu haben, auf Augenhöhe zu bleiben, das stelle ich mir nicht so leicht vor.
Ist wahrscheinlich auch nicht so leicht. Wir haben es ja auch gerade gehört, dass sich Schule auch verändert und dass es Umstände gibt, die das Lernen miteinander nicht unbedingt leichter machen. Es gab aber so einen Satz, den ich schön fand. Ich habe gerade vergessen, guck mal, welchen Philosophen Jörg da zitiert hat, aber er sagte, die Philosophie ist dafür da, das Leben leichter zu machen. Mhm. Und das, ich hätte ihn gerne noch gefragt, wann ihm dieser Satz begegnet ist, weil das ja schon ein Shift ist und das eigentlich einem auch den Zugang zur Philosophie vielleicht nochmal anders eröffnet.
Ja, ich musste da auch an die Stoiker denken, die ja auch mit Marc Aurel aufruft. Wir hatten ja auch, glaube ich, in unserer ersten Folge sogar über die Stoiker gesprochen. Wenn ihr diese Folge nachhören wollt, ihr wisst Bescheid,
ARD Audiothek, das war meine Radiostimme.
Ja, dann könnt ihr alles nachhören, diese und andere Folgen natürlich. Zurück zum Thema, also die Stoiker oder viele auch in der Antike, die sich mit der Philosophie befassen, haben ja genau das Ziel, kann man sagen, das Leben zu vereinfachen, oder es war auch teilweise eine Glückslehre. Ich war ja damals, glaube ich, schon skeptisch, bin es jetzt ehrlich gesagt.
Ja, aber ich habe das heute lustigerweise anders verstanden.
Ja.
Aber das ist, dass die Philosophie, aber da hast du hast total recht, dass natürlich dieser stoische Gedanke, der sicher auch da drin liegt, nämlich das Leben zu verkraften. Wir haben ja auch damals gelernt, dass die Stoiker aus einer sehr aufwühlenden Zeit heraus aufkamen und dass auch heute, darüber haben wir damals, habe ich auch gesprochen, die stoischen Gedanken so sehr präsent sind und fast schon boomen, dass es online irgendwelche Influencer gibt, die Zitate von Stoikern posten und Leute finden das ganz, ganz anregend. Ich habe das eben gerade ganz anders verstanden, witzigerweise. Ich habe verstanden, dass wenn man sich in die Auseinandersetzung begibt, und er hat ja auch gesagt, dass er sich das vereinfacht, also quasi, ich stelle mir das vor, wie man hat so einen riesen Brocken und dann zerkaut man den und dann pflückt man den, so ein bisschen auseinander und dann erkennt man auf einmal so ganz elementare Dinge. Und dass das hilft, das, was man dann gelernt hat, das eigene Leben besser zu verstehen. Mhm. Also, dass die Philosophie und dass uns Auseinandersetzungen, dass sich Auseinandersetzen mit großen Fragen uns ermöglicht, ein leichteres Leben zu führen, weil wir Dinge anders bewerten können oder so.
Ja, so gesehen doch, so kann ich es auch verstehen. Bei mir schwingt dann immer mit, dass doch die Kritik elementar ist. Also jetzt nicht nur Kritik im Sinne der Zerstörung von allem, was man da so gelernt hat, sondern auch der kritischen Prüfung,
die Auseinandersetzung,
aber eben auch die Auseinandersetzung mit eben gesellschaftlichen Verhältnissen und die ja doch in den meisten Fällen also recht kritikwürdig sind und die dann eher nicht dazu führen, dass man sich dann stoisch als Fels in der Brandung eben mit einer leichten Hang zur Apathie und Lethargie, aber gut, das ist meine eher negative Deutung der Stoiker, dann mit den Verhältnissen zurechtfindet, sondern dass man erst, wenn man die Verhältnisse, wie beim Lob des Lernens bei Brecht, hinterfragt, verstanden hat, dann erst die Arbeit richtig losgeht.
Und ich finde es total toll, dass wir darüber sprechen und dabei Schule im Fokus haben, weil an Schule sich diese Verhältnisse so klar ablesen lassen und die Chancenungleichheit nicht zu leugnen ist. Also das zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, als meine Kinder eingeschult wurden und ich wohnte ja in diesem Stadtteil Linden, von dem ich euch schon tausendmal erzählt habe, der damals noch nicht so hip war. Und dann gab es so die Schule, an die alle ihre Kinder bringen wollten, weil da eben der geringere Ausländeranteil war. Und man dachte, meine Kinder haben dort bessere Chancen. Und dann gab es Leute, die haben sich umgemeldet deshalb. Einfach um den Ort, wo die eigenen Kinder lernen, ich mache auch wieder Anführungsstriche, clean zu halten. Ich sage das so provokant. Und allein daran sieht man ja, wie krass die Voraussetzungen Einfluss haben darauf, wie man Schule erlebt und wie man da auch rausgeht in die Welt und mit was für einem Abschluss oder was für Perspektiven man Schule verlässt.
Ja, und er hat das ja auch kritisch gesehen mit der Schule- und Bildungssystem, aber hat auch klar benannt, und das kann ich mir gut vorstellen, dass er natürlich da eine andere Rolle hat und eine Sonderrolle hat und auch in einen anderen Kontext auf die Schülerinnen und Schüler trifft.
Ich kenne diese Sonderrolle übrigens, vielleicht erzähle ich das noch kurz. Ich habe ja Musik gemacht auch und habe so Rap-Songs geschrieben und Hip-Hop ist ja bei Kids angesagt gewesen, zumindest damals noch und auch heute noch. Und dann bin ich an Schulen gegangen und habe mit SchülerInnen Songtexte geschrieben, also so Rap-Texte. Und es war natürlich immer viel aufregender. Die haben mir natürlich zugehört. Ich habe denen zugehört. Die hatten ja auch Raum, sich zu zeigen und zu entfalten, Sachen auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, super wichtig, dass es solche Momente gibt. Und ich erzähle mal ganz kurz anekdotisch, das können wir auch rausnehmen, wenn es zu viel ist. Einen Moment, da habe ich mit einem Jungen einen Text geschrieben in einer Gruppe und die Lehrkraft kam später zu mir und hat mich gefragt, wie es mit diesem Kind lief. Und ich habe gesagt, ja super, der hat auch richtig einen tollen Text geschrieben und hat ihn auch vorgetragen und gerappt. Und es war an einer Förderschule für emotionale Entwicklung. Und dann hat mir die Lehrkraft gesagt, dass dieses Kind eigentlich nicht spricht. Also dadurch, dass ich in diesen Raum gegangen bin, als Außenstehende, ist halt in dieser Situation was ganz Neues passiert. Ich wusste nicht, dass dieses Kind nicht spricht und es konnte sprechen, weil ich einen anderen Raum aufmachen konnte. Mhm. Eine Sache, die er noch gesagt hat, ist diese Augenhöhe, die du eben auch schon erwähnt hast. Und er hat gesagt, um auf diese Augenhöhe zu kommen, muss man manchmal vergessen, hat er es genannt. Du hast dann gesagt, Dinge ausblenden, die man vielleicht schon gelernt hat. Und unsere Philosophin, die wir gleich kennenlernen, die würde es wahrscheinlich Unlearning nennen.
Das Philosophon.
Sie haben eine neue Botschaft.
Gayatri Chakravorty Spivak, indisch-amerikanische Pädagogin und Philosophin. Ich schlage vor, dass wir im Interesse einer gerechteren Moderne etwas von den Immigranten aus der Unterschicht lernen können. Das Neue hier ist, dass der Dominante sich selbst neu definiert, um zu lernen, von unten zu lernen.
Die Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak lehrt und forscht nach einer langen wissenschaftlichen Karriere an verschiedenen Universitäten, als erste Woman of Color an der Columbia University in New York. Sie unterrichtete ebenfalls SchülerInnen mit geringen Bildungschancen in Bangladesch an verschiedenen Schulen und Spivak wurde 1942 in Kolkata geboren und absolvierte dort bereits im Alter von 17 Jahren, das wäre bei mir undenkbar übrigens, ihren ersten Hochschulabschluss. Heute gilt sie als eine der wichtigsten Vertreterinnen der postkolonialen Theorie. In ihrem Aufsatz Can the Subaltern Speak? Kritisiert Spivak den Ethnozentrismus der akademischen Forschung in der westlichen Welt. Spivak wünscht sich eine Haltungsänderung der WissenschaftlerInnen und ich glaube auch von uns allen. Sie gibt da auch eine ganz konkrete Handlungsanweisung, wie man mit dieser Schieflage umgehen kann, nämlich sich selbst zurücknehmen, wirklich zuhören, das haben wir ja gerade auch bei Jörg Bernardi gehört, und sich die eigenen Privilegien bewusst zu machen, auch zu wissen, woher diese kommen, das gehört auch dazu, und diese Privilegien aber auch zu nutzen, das schreibt sie dann später in einer Überarbeitung ihres Aufsatzes, um die Gegenwart gerechter zu machen. Und für uns sind interessant ihre Begriffe Learning from the below, also Lernen von unten, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist mit unten hier vermutlich sowohl das unten in der Hierarchie als auch der globale Süden gemeint, und Unlearning, das Lernen verlernen. Im Deutschen, sagt Spivak mal in einem Gespräch, ist es unpräzise, das Verlernen, der Begriff Unlearning sei weicher.
Verlernen, erlernen als einer dieser beiden Schlüsselkonzepte für uns heute, neben dem Lernen von unten. Du hast gerade gesagt, dass das Verlernen, dass sie das als nicht so ganz sinnvolle oder nicht so ganz passende Übersetzung ansieht. Ich hatte jetzt auch noch mal gesehen, dass manche es auch als Entlernen begreifen, also das Entlernen, Erlernen. Das Wissen, auf das wir zurückgreifen, das eben so kritisch zu hinterfragen und es auch als Erbe zu begreifen, mit dem wir es zu tun haben. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal an das Vergessen denken, wird es nicht darum gehen, Dinge einfach zu vergessen oder auch nicht nur auszublenden, sondern uns diese bewusst in Erinnerung zu rufen und uns diesen bewusst zu machen, um sie dann
aktiv
zu entlernen. Also nicht nur passiv so, wir blenden es aus, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, sondern sie hervorkramen, kritisch beleuchten und dann darüber hinausgehen.
Was interessant ist, dass sie ja sagt, dass es wichtig ist, die eigenen Privilegien zu kennen. Und dann später sagt, die eigenen Privilegien zu kennen und zu nutzen. Also, wie denkst du darüber? Weil ich glaube, das ist ein anderer Gedanke. Also, die eigenen Privilegien zu kennen, auch zu wissen, woher die kommen und sie vielleicht zu entlernen oder abzugeben und zu sagen, da hast du sie, ist eine Sache. Aber zu sagen, ich kenne meine eigenen Privilegien und ich nutze sie, um quasi Gerechtigkeit oder eben Marginalisierung zu unterbrechen. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, auch in Spivaks Sinne gar nicht so einfach. Und sie sagt, sie hat diesen Shift gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe, als sie mit Kindern gearbeitet hat. So, und hat so gemerkt, okay, ich kann mein Privileg eben im Westen studiert zu haben, auch aus dieser Kaste zu kommen, der Wissen und Bildung entgegen, also wo das okay ist, damit kann ich was anfangen. So, was denkst du darüber?
Ich finde erstmal nochmal einen Schritt zurück sinnvoll bei ihr, dass sie dieses historische Gewordensein in den Mittelpunkt drückt und eben nicht naturalisiert. Also sie sagt nicht, etwas ist einfach so, man hat einfach so diese Privilegien, sondern sie sind historisch gewachsen aufgrund von Macht, Herrschaft, Ausbeutung, Unterdrückungsstrukturen. Und auch heute, auch in einem linksliberalen Umfeld ist ja häufig mal von Privilegien die Rede, von Privilegien hinterfragen und so weiter. Und ich würde das jetzt auch gar nicht grundsätzlich kritisieren oder in Frage stellen. Ich finde das an sich schon einen richtigen Ansatz. Aber ich sehe ein Problem darin, wenn das zu sehr dann auf also so moralisiert wird. Also gesagt wird, ja, du hast jetzt dieses und jenes Privileg und dann das vielleicht sogar mit Scham oder mit Schuldhaftigkeit verbunden wird. Und ich verstehe Spivak genau gegenteilig, dass es hier nicht um etwas Schambehaftes oder so geht, sondern es darum geht, die eigene Position in der Gesellschaft zu reflektieren als eine, die eben Folge ist von gesellschaftlichen Verhältnissen. Das heißt, auch im Umkehrschluss, der eigene Handlungsspielraum, der ist zwar da, aber er ist natürlich auch begrenzt anhand der gesellschaftlichen Verhältnisse und so auch dieses Privilegien nutzen. Ich finde das Beispiel, was du genannt hast, schon nachvollziehbar und eh auch richtig. Aber ich denke, es stößt dann das noch so sehr das Privilegien reflektieren, das Privilegien nutzen an die Grenzen, wenn es nicht dazu führt, eine kollektive Handlung zu vollziehen und kollektiv darüber nachzudenken, wie diese gesellschaftlichen Voraussetzungen, die Privilegien hervorbringen, verändert werden können.
Ich habe gerade, irgendwie kommt mir das gerade wieder, dieses Zitat von Marc Aurel, das Bernardi uns da reingegeben hat, mit diesem in die Seele gucken. Also nicht nur von außen so hinhören, sondern tatsächlich das begreifen und aus einer Perspektive heraus, die nicht von oben herab ist. Eben diese Augenhöhe ist, glaube ich, da ein ganz wichtiges Stichwort. Und das kam mir gerade so. Aber dafür, glaube ich, muss man eben, und das sagt sie ja auch als Handlungsanweisung, muss man sich auch zurücknehmen. Und damit man sich zurücknimmt, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das eigene Privileg kennt. Also ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon mal gesagt, aber ich habe als Frau und als schwarze Frau natürlich Nachteile, aber ich habe auch Privilegien, denn mir wird hier gerade zugehört, während ich in ein Mikrofon spreche. Ich kann die deutsche Sprache verstehen. Ich habe Abitur gemacht. Es gibt Dinge, wo ich Raum habe, mich zu zeigen. Ich kann sprechen. Und sie sagt ja, sie spricht ja vom Sprechen können. Und ich glaube, damit ist vor allem auch gemeint, den Raum zu haben, gehört zu werden. So, und sich dessen bewusst zu werden, dass man den hat, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Genau, und da finde ich eben auch bei ihr interessant, dass es geht hier nicht nur um die Privilegien der Privilegierten, sondern es geht auch um das Bewusstsein der Subalternen, also der Unterdrückten, der Ausgebeuteten und so. Ich muss gerade dran denken an das Gespräch, das ich vor einiger Zeit ja leider ohne dich hatte, mit Michelle Friedmann.
Das ihr unbedingt hören solltet in der ARD-Audiothek.
In der ARD-Audiothek natürlich. Und da sprachen wir auch über Existenzialismus, über Sartre, über de Beauvoir, über Fanon und darüber, über die Internalisierung von Herrschaft, also wie der Blick des anderen, das ist so ein Sartre-Begriff, das eigene Handeln, also auch der zum anderen Gemachten formt. Also ganz konkret bei Sartre, wie der zum Juden gemachte Jude als Jude in Anführungszeichen handelt, wie die zur Frau gemachten Frau als Frau handelt und wie der vom Kolonisator zum Kolonisierten gemachte als Kolonisierter handelt. Also wie dieser Blick von außen, dieser herrschaftliche Blick von oben auch die Menschen unten formt und so eine Unterwerfung auch angenommen werden kann und auch angenommen wird. Und dass es darum gehen müsste, und so würde ich auch Spivak verstehen, auch das zu reflektieren und umzudrehen. Und da bin ich jetzt nochmal in der Vorbereitung gestoßen auf eine Philosophin, mit der wir uns hier auch schon mal beschäftigt haben, nämlich Frigga Haug, die sich viel auch mit pädagogischen Konzepten, mit Lernen und Lehren und so weiter auseinandergesetzt hat. Wir hatten sie schon mal aufgerufen in unserer Folge zur Arbeit mit Nicole Meyer-Ahuja. Und sie hat dieses Spivak-Konzept im Grunde mitgedacht und weitergedacht und auch in ihre feministische Arbeit mit einbezogen. Und sie hat das Konzept der kollektiven Erinnerungsarbeit entwickelt, in der es darum geht, eben auch das, diesen Blick von außen oder den Blick der anderen, diesen Blick zu reflektieren und eben umzuleiten. Ich habe da ein Zitat von ihr nochmal mitgebracht. Lernen bedeutet in einem so großen Ausmaß das Wegtragen alter Strukturen, die Entwöhnung von Gewohnten, die Vernichtung von schon Gewussten, dass es geraten ist, eine Forschung zum Lernen zu einem großen Teil dem Ver- und Entlernen zu widmen.
Und da sind wir auch wieder bei Schule zum Beispiel. Also es sind ja immer strukturelle Vorkommnisse, aber in denen stecken wir ja auch. Und ich weiß nicht genau, wie man die aufbricht, wenn man nicht auch als Individuum darüber ins Denken und in sich bewegen und in den Austausch kommt, ins Philosophieren, so wie es Jörg Bernardi mit seinen Schülerinnen macht.
Ja, und da ist eben die Schule, vielleicht wiederhole ich mich da, aber da ist ja die Schule strukturell eher individualisierend, weil der Zweck eben nicht das gemeinsame Erlernen ist, sondern der Zweck der Schule besteht in erster Linie darin, auch wenn das viele vielleicht nicht hören wollen, aber aus meiner Sicht ist es so, eben für die Gesellschaft zu sortieren und die Plätze in der Klassengesellschaft zuzuweisen.
Sind wir eigentlich wieder am Anfang? Wie wollen wir lernen? Und mein Grund zum Beispiel für meine Kinder einen anderen Weg auszuwählen ist auch eben genau der. Und ich glaube, dass da aber auch eine ganze Menge Arbeit noch vor uns liegt.
Die andere Seite.
Ja, mein Name ist Ludger Vollmer, ich bin Komponist. Ich schreibe Opern, Orchestermusik, Filmmusik, Konzertmusik, alles Mögliche. Und ein Spezialgebiet meiner Opernkomposition wiederum, das habe ich in den letzten Jahren entwickelt, das wird auch sehr gebraucht im Land, das ist die sogenannte Jugendoper. Da spreche ich junge Menschen von, ich würde mal sagen, von 14 bis 40 an. In diesem Segment gibt es nämlich in der Oper relativ wenig, was wirklich authentisch für dieses Publikumsegment geschrieben wurde. Das war früher anders, also die frühen Opern, so schon seit Händel, vielleicht noch vorher auch schon, aber dann auch ganz stark Mozart in der klassischen Zeit, waren meiner Überzeugung nach eigentlich fast alles Jugendopern. Die haben nämlich genau das gemacht, was ich jetzt mache. Sie sprechen mit einer jungen Generation über das Leben, über die Probleme, die diese junge Generation hat. Also die Probleme der Selbstfindung, die Probleme der Orientierung im Leben, die Probleme, wie man mit Konflikten umgeht, wie man mit Liebe umgeht, wie man mit seiner beginnenden Adoleszenz umgeht und sowas. Ich habe also viele, viele Jahre auch selber unterrichtet in Geige, Bratsche, Komposition, Improvisation, Musiktheorie und studienvorbereitende Gehörbildung. Und da habe ich selber auch extrem viel bei lernen können. Jugendliche Kinder werden dann gepackt von einer Thematik, wenn man sie ihnen so nahe bringen kann, weil man selber davon gepackt ist. Nur so geht das. Ich kann nicht mich hinstellen und irgendwas dozieren, da gehen die gähnend nach Haus oder daddeln auf dem Handy rum. Was ich für mich auch immer wieder herausgezogen habe aus dem Unterrichten ist, also dass ich immer wieder gesehen habe, dass Kinder und Jugendliche an einer Stelle einen unbedingten Wunsch haben, sich zu äußern, und zwar als sie selbst. Ja, und das ist für mich immer sehr beglückend gewesen. Und ich habe auch viel dann in dieser Generation, bei diesen Kindern, bei ihren bohrenden Fragen, auch bei ihren Fragen, die teilweise naiv zu sein scheinen, aber tiefere Wahrheiten dann letztlich ansprechen. Ja, da habe ich sehr viel draus gelernt. Ich habe daraus gelernt, wie ich mich verständlich machen kann, weil auch als Komponist, ja, also welche Klangsymbole wirklich entgegengenommen werden und verstanden werden können. Also ich habe daraus gelernt, dass ich im Elfenbeinturm gar nichts zu suchen habe, sondern dass die Musik wirklich eine Sprache ist, die Menschen, und zwar auch aus ihrem Unterbewussten heraus, abholen kann. Und das kann ich, indem ich auch teilweise noch gar nicht höchst gebildete Jugendliche oder Studenten oder so, sondern wirklich schon mit Kindern arbeite und merke, darauf reagieren die und darauf reagieren die nicht. Was für mich wirklich größtes Glück bedeutet, es passt hier, also so eine Partitur, die ich schreibe, die hat ja 400 Seiten oder irgendwas und ist A3 und das alles voll mit Zeichen. Ja, also eigentlich ein Papierbuch, also schwer auch zu schleppen und so. Und alles voll mit Zeichen. Und jedes Mal, wenn dann eine Uraufführung stattgefunden hat und ich sehe, wie die reinbeißen, ja, die Kids, ja, die versetzen sich ja in diese Partitur. Und dann bringen die alle, und zwar jeder einzelne von den vielleicht 80 Leuten, die da auf der Bühne stehen, bringt seine oder ihre Biografie mit, die Lebenserfahrung, ja, das Glück oder den Kummer mit den Eltern, ja, die Liebesgeschichten, die sie da haben, ja, das Unglück in der Schule oder das Glück in der Schule, oder da haben sie eine gute Prüfung geschrieben und so weiter, haben Träume für die Zukunft oder haben, ihnen ist vielleicht auch die Zukunft irgendwie verbaut oder irgendwas, jedenfalls das bringen die alles mit und machen dann zusammen ein Kunstwerk auf der Bühne, wo ich selber mit meinem dicken Partiturbuch überhaupt nur noch zu einem Drittel oder zu einem Viertel der Teil bin. Ich trete da zurück, ja, und das hat so ein Eigenleben. Die bringen ihre eigenen, ja, Intentionen, ihre Erfahrungen, ihr Leben, das bringen die da ein. Und das kommt manchmal zu einer regelrechten Explosion, ja, also von Emotionalität, auch von Schönheit und so. Ein Stück gemeinsamen Lebens auf der Bühne dort. Ja, und das ist großartig. Das ist für mich ganz großes Glück.
Ein Stück gemeinsamen Lebens. Was für ein schöner Satz. Mhm. Aber ich bin total hängen geblieben daran, dass du noch zur Jugend gezählt wirst und ich nicht. Krass,
ja. Also ich freue, das ist für mich so ähnlich wie wenn man nochmal an der Kasse im Supermarkt gefragt wird nach dem Ausweis, wenn man Alkohol kauft.
Das passiert dir aber jetzt nicht
leider
mehr.
Leider passiert es mir nicht mehr, aber jetzt gerade bin ich in der Altersspanne 14 bis 40, fühle ich mich ganz gut.
Ich glaube, es haben ganz viele HörerInnen aufgeatmet. Wir sind alle noch jung. Was auch schön war zu hören, ist, dass es ging auch hier wieder ums Verstehen, umeinander verstehen, Musik als Sprache. Und was ja gerade sehr, sehr, der Ludger sehr, sehr schön beschrieben hat, ist, dass dieses gemeinsame Erarbeiten so einer Oper eben nur dann funktioniert, wenn sich alle mitgenommen und gesehen und abgeholt fühlen.
und wenn sie vor allem auch davon selbst begeistert sind, was sie machen und wenn sie sich nicht als irgendjemand äußern oder so äußern, wie es erwünscht ist, sondern als sich selbst.
Das zieht sich so ein bisschen durch, auch mit den Persönlichkeiten, die wir vorhin bei Jörg irgendwie gehört haben, dass die Persönlichkeit gesehen wird. Ich sehe dich, ich höre dich, Sebastian, nicht nur hier in dem Podcast, Thema mit warum. Und dass man gehört und gesehen wird, haben wir gelernt von Spivak, ist ein Privileg und wir sind alle mitverantwortlich, auch wirklich zuzuhören, uns auch mal zurückzunehmen und ja, andere reden zu lassen.
Ja, und auch nochmal Spivak dann darauf zurückzukommen, aber auch darüber hinaus zu gehen. Also ausgehend von dem, was du gerade gesagt hast, Kritik zu formulieren, sich selbst zu dezentralisieren, das Wissen selbst zu dezentralisieren, ein Bewusstsein zu schaffen über Macht und Herrschaftsverhältnisse, einhergehend mit Selbstreflexion, sowohl der Privilegierten als auch der Nicht-Privilegierten und dann zur Veränderung zu schreiten.
Und ich glaube übrigens, dass das gar nicht so schlimm ist, sondern wir haben jetzt gerade in den beiden Gesprächen oder in dem einen Zuspieler und in dem Gespräch gehört, dass das auch bereichernd ist und erfüllend für diejenigen, die eben weniger in der Hierarchie, weniger privilegierten Menschen zuhören und mit ihnen arbeiten.
Ja, dann in diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind
Jan,
Daniel,
Katharina
und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep.
Bücher-Podcast?
Klingt unsexy?
Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-ihr-lesen-müsst-Podcast, nein.
Wir diskutieren über Elfensex im Fantasy-Roman.
Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane, krasse Literatur.
Für alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen.
Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören.
Ja, genau. Quasi als Leseersatz.
Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns.
Die All-Time-Favorites der HörerInnen.
Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur.
Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek.
Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.
Wir haben nämlich auch Fanclubs in ganz Deutschland.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.